Wir haben in Deutschland ganz oft das Gefühl, dass wir geschützt sind vom Grundgesetz und uns das alles nicht passieren kann, was in den USA, in Polen oder in Italien passiert. Es kann bei uns passieren. Wir sind nicht genug geschützt. Die AfD kann einfach auch hier die Demokratie von innen aushöhlen.
Die Menschen mit Ressourcen, und da zähle ich mich total dazu, ja, das sind diejenigen, die wir jetzt brauchen, um auch für die anderen einzustehen. Hallo ihr Moneypennies und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Format Krisenstark. Und diese Folge knüpft an ein Interview, das viele von euch ziemlich bewegt hat. Damals war Sally Lisa Starken Gästin mit ihrem Buch zu Besuch am rechten Rand. Und wir haben darüber gesprochen, warum Menschen AfD wählen, auch Frauen übrigens, welche Dynamiken dahinter stecken und was wir dabei oft komplett falsch verstehen. Wenn ihr das Interview noch nicht gehört habt, ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr große Empfehlung. Und jetzt ist sie glücklicherweise wieder hier mit ihrem neuen Buch, das nochmal eine neue Dimension sozusagen aufmacht. Es heißt, wenn der rechte Rand regiert, USA, Italien, Polen, Deutschland, Demokratien am Kipppunkt, was wir jetzt für unsere Zukunft tun müssen. Und genau darüber spreche ich mit ihr in dieser Podcast-Folge. Und ich sag's ganz ehrlich, dieses Gespräch ist kein nice to know, nice to have, mache ich mal, wenn ich irgendwie Zeit habe. Es ist ein, du solltest absolut verstehen, was hier gerade passiert, denn es betrifft uns alle. Und Sally zeigt sehr klar, sowohl in dem Buch als auch in dem Gespräch mit mir, es steht gerade einfach einiges, wenn nicht sogar alles, ehrlicherweise, auf dem Spiel. Wir sprechen darüber, welches Drehbuch rechtsextreme Parteien wie die AfD verfolgen, zum Beispiel, wie sie uns ablenken, gewisse Dinge normalisieren, was auch besonders für uns Frauen und anderen marginalisierten Gruppen wirklich de facto auf dem Spiel steht und warum demokratische Strukturen, wenn sie einmal eingerissen wurden, nicht einfach wieder zu reparieren sind, wie man gerade in Polen sieht. Und natürlich rede ich auch mit Sally darüber, was können und müssen wir jetzt tun? Und dort schließt sich auch spätestens der Kreis zum Geld, wie es ja auch in meinem eigenen Buch »Die Krise liebt Frauen wie dich« darlege. Wir Menschen mit Ressourcen, dazu zähle ich mich und alle ehrlicherweise, die das hier sehen und hören, wir sind Menschen mit Ressourcen. Und wir müssen endlich aufhören, uns selbst im Weg zu stehen und endlich diese Ressourcen zu nutzen, Zeit, Geld, Energie, ja, um nicht weniger als unsere Demokratie zu schützen und vielleicht sogar zu retten. Dafür brauchen wir eben nun mal auch Geld. Für mich ist dieses Gespräch genau das, was unser Format Krisenstark ausmacht. Verstehen, einordnen und dann ins Handeln kommen. Also hör dir diese Folge wirklich aufmerksam an, denk mit, hinterfrag und vor allem sei aktiv. Ich wünsche dir ganz viele gute Erkenntnisse und viele Ansatzpunkte, viel Inspiration in diesem Gespräch und lass mich auch super gerne in den Spotify-Kommentaren oder auch auf Instagram wissen, was deine Gedanken zur Folge sind und teile sie auch super, super gerne mit deinem Umfeld. Wenn es eine Folge gibt, von der ich mir wirklich wünschen würde, dass sie teilt, dann ist es höchstwahrscheinlich diese hier. Herzlich willkommen, liebe Sally. Schön, dass du das zweite Mal jetzt schon bei uns im Podcast bist. Beim ersten Mal haben wir über dein Buch gesprochen, zu Besuch am rechten Rand, warum Menschen AfD wählen. Und das fand ich ja schon ein sehr, sehr wichtiges und für mich auch augenöffnendes Buch. Und ich habe es übrigens auch sehr stark in meinem Buch referenziert. Die Krise liebt Frauen wie dich, warum man finanziell resilient werden sollte. Und jetzt kommt sozusagen der Nachfolger, auf den ich wirklich auch schon lange gewartet habe. Dein zweites Buch zu dem Thema. Und zwar, wenn der rechte Rand regiert. USA, Italien, Polen, Deutschland, Demokratien am Kipppunkt, was wir jetzt für unsere Zukunft tun müssen. Und das ist ja so ein bisschen so der logische Nachfolger wahrscheinlich, ne? Einmal, warum Menschen den rechten Rand wählen und dann so, was blüht uns hier eigentlich? Was ich persönlich auch wirklich, die Frage habe ich mir oft gestellt, auch in den letzten Monaten. Okay, so was ist so das Worst-Case-Szenario? So, wann muss ich auswandern? Sozusagen. Ja. Was war denn jetzt der Auslöser für dieses Buch nochmal?
Ja, genauso wie du es gerade gesagt hast, das Gefühl, beim ersten Buch habe ich so viel darüber geschrieben, warum Menschen AfD wählen und mit so vielen Leuten gesprochen. Und danach oder auch währenddessen kam bei mir schon ganz stark das Gefühl, dass dieser Deutschland-Fokus total wichtig ist, aber es sehr interessant ist, sich Gesellschaften mal über den Tellerrand hinweg anzuschauen, weil wir als das Buch rauskam, ja direkt vor der Bundestagswahl waren und auch viele Botschaften im ersten Buch zur Bundestagswahl waren, wie man jetzt wieder Zukunftsvision machen kann, wie man Menschen zurückholt zur Demokratie. Ja. Und eigentlich war dann ja sehr sichtbar, dass die Parteien das nicht machen. Wir also auch auf diesen autoritären Pfad weitergegangen sind. Und das war für mich der Punkt, wo ich gedacht habe, wir sind auf der einen Seite was Gutes, Schlusslicht im Rechtsruck in Deutschland. Wir haben noch keine rechtsextreme oder autoritäre Regierung. Aber, und das darf man einfach nicht verkennen, das kann passieren. Und jetzt zu sehen, wie das in anderen Ländern passiert ist, die alle schon einen Schritt weiter sind oder wieder zurückgekommen sind, um dann zu schauen, wie wir denn hier eigentlich, ja genau, unsere Zukunft retten können. Denn die steht einfach auf der Kippe, genauso wie Demokratien weltweit. Und das war mein Gefühl, dass ich mich gerne auf so eine Reise begeben wollte und schauen wollte, wie es woanders aussieht.
Um dann wahrscheinlich auch sozusagen die Parallelen zu ziehen. Aber eigentlich, du hast schon recht, ja. Das ist ja eigentlich sozusagen eine gute Position für uns, aus der wir lernen könnten, ja, um zu gucken, wie verhält es sich in anderen Ländern, was sind auch die Schlussfolgerungen dann daraus, ne? Oder womit haben die, wie sehen diese Länder jetzt aus? Wie werden die gefühlt so?
Total.
In der Theorie gibt es natürlich vieles, was man sich von anderen Ländern abgucken könnte, auch schon Ewigkeit, wir machen es trotzdem nicht so. Aber trotzdem heißt ja nicht, dass man diese Information nicht trotzdem für sich nutzen kann, auch einfach auf individueller Ebene so, ne?
Ja, total. Und das Interessante, wenn ich dich da unterbrechen darf, also für mich ist einfach auch, dass wir nicht nur dieses, die Rechtsextremen machen das ja die ganze Zeit. Also die sind ja so vernetzt miteinander, international, dass die ja voneinander lernen, wie ein autoritäres Drehbuch umgesetzt werden kann in einem Land. Und es sind immer die gleichen Schritte, wie das passiert. Das heißt, wir können wirklich voraussagen oder genau sehen, wie die AfD das hier machen will, weil sie lernen von den anderen. Und das ist sozusagen die Umkehr dessen, dass wir sagen, wir verstehen, was sie machen, wir schauen hinter den Vorhängen, wie sie es tun wollen, weil es in anderen Ländern genauso passiert. Und dann kann man daraus eigentlich sehr gut ableiten, wie man es verhindern könnte, dass es hier passiert.
Eigentlich ist es ja recht plakativ und durchsichtig, wenn ich dich so rede. Also es sind jetzt immer, also mir geht es dann so, ich bin ja, ich sag's mal, mäßig informiert, aber auch nicht ganz uninformiert, ja, dass ich dann immer wieder denke, jetzt machen die das. Und es ist so, wenn du sagst, es folgt einem Drehbuch, dann müsste man ja eigentlich wissen, sozusagen, was der nächste Schritt ist.
Ja, weiß man auch, weil die AfD es aufgeschrieben hat. Genau. Ja. Und das ist interessant, weil wir ganz oft diese Schockmomente haben. Also wir haben entweder so einen Schockmoment, wenn was passiert und denken, wie kann man nur?
Ja.
Und dann ist, also das ist die gleiche Debatte gewesen, finde ich, wie bei der Korrektivrecherche, als alle Menschen auf die Straße gegangen sind, als die AfD ihre millionenfachen Abschiebepläne, als die offenbart worden sind. Und das hätte man, oder das wusste man vorher schon, dass die AfD das macht. Es stand in Büchern drin, in Biografien von der AfD, in Wahlprogrammen und danach ist es normalisiert worden. Und das ist ein ganz typischer Schritt im autoritären Drehbuch, dass wir diese Schockmomente haben. Müssten wir aber eigentlich nicht, weil die AfD hat ein Strategiepapier, das quasi ihr Drehbuch widerspiegelt, in dem man ganz genau ablesen kann, was sie machen will und wie sie das vorhat. Genauso wie bei Trump das Project 2025. Alles steht da drin, was er gerade macht. Es gibt keinen Grund, eigentlich darüber schockiert zu sein. Es ist immer nur die Frage, und das ist interessant, wir leben in so einer Phase, das nennt sich in der Wissenschaft die Gefährlichkeit der beruhigenden Selbsttäuschung. Wenn man das übersetzt, bedeutet das, ja, bei uns kann das nicht passieren oder so schlimm kann das schon nicht werden. Und wir glauben das dann einfach nicht, weil wir uns das in der Realität nicht vorstellen können. Und aus dieser Blase müssen wir herauskommen, weil wir sehen in anderen Ländern, dass es passiert. Project 2025 ist zu 52% erfüllt, ein Jahr lang Trump-Regierung. Also das ist Wahnsinn. Und wenn man darüber nachdenkt, dann weiß man ganz genau, dass Rechtsextreme sagen, was sie tun und es dann auch wirklich tun und das bei der AfD genauso zutrifft.
Was sind denn noch weitere Bestandteile so dieses Drehbuchs der Rechten?
Also es ist, hat natürlich ganz viel damit zu tun, dass Autoritäre Macht erlangen wollen in einer Demokratie, die ja eigentlich im System vorherrscht. Das bedeutet, Autoritäre und Rechtsextreme, die wollen eine Demokratie nicht abschaffen, sondern sie wollen sie von innen aushöhlen. Dann ist das auch keine Demokratie mehr, hat aber noch den Deckmantel einer Demokratie. Das bedeutet, sie unterwandern Institutionen. Das hat man in Polen sehr stark zum Beispiel gesehen, wie die Justiz umgeformt worden ist. Oder gerade auch ganz, Italien ist ja auch ein Beispielland, da ging es bei mir im Buch auch um die Justizreform, die jetzt in dem Referendum abgelehnt worden ist, wo Meloni auch versucht hat, zu entscheiden zu können, welche Richter sie an welche Stelle setzt. Das ist natürlich Wahnsinn. Ein ganz starkes Mittel für Autoritäre zu sagen, ich besetze diese Stellen selber, weil die dann ja machen, was ich will, genauso wie Trump den Supreme Court besetzt hat. Und das ist ein ganz typisches Muster, dass Justiz unterwandert wird oder an den Staat so angekoppelt wird, dass sie, weil die Justiz ja die sind, die den, also die eine Regierung stoppen können. Ja. Mit Gesetze, ob das eingehalten wird oder nicht, und urteilen. Und wenn Autoritäre das quasi da mehr Macht haben, dann kann eine Justiz nicht mehr handlungsfähig oder handelt dem Staat entlang, wie man zum Beispiel in Ungarn auch stark sieht. Das ist ein großer Punkt, dass diese Institutionen angegriffen werden. Und bei uns in Deutschland ist es zum Beispiel der Verfassungsschutz, den die AfD immer wieder angreift. Der zweite Punkt ist, dass Medien diffamiert werden. Systemmedien, sagt man zum Beispiel in Deutschland. Trump erzählt nur über Fake News, dass man eigentlich mehr glauben kann, sondern nur noch Fox News schauen kann. Und das ist, dass man sich sozusagen eine zweite Wahrheit und eine zweite Welt für Menschen aufbaut, dass sie nur noch das glauben. In Polen ist das auch ganz krass passiert. Da sind die Medien ja auch diffamiert worden. Der dritte Punkt sind Wahlen, dass der Anschein erweckt wird, dass Wahlen manipuliert werden oder am Ende auch manipuliert werden durch Autoritäre, wenn sie an der Macht sind. Aber zuerst wird einem das Gefühl gegeben, man kann dem Staat nicht mehr vertrauen. Das hat Trump ja auch auf die Spitze getrieben mit der Briefwahl. Und das hat die AfD in Deutschland auch immer wieder versucht. Und der vierte Punkt, den ich untersuche und den ich am gefährlichsten finde, ist die Bedrohung der Zivilgesellschaft. Immer dann, weil die Zivilgesellschaft der größte Gegner jeder autoritären Regierung oder Bewegung ist, weil die Zivilgesellschaft am meisten erreichen kann dagegen. Deswegen wird die auch diffamiert und angegriffen. Und man sieht diese Ausläufer, also in den USA sieht man es ja ganz krass, aber bei uns hat man es zum Beispiel gesehen, dass in dieser Normalisierungsdebatte, als letztes Jahr die Anfrage gegen die Omas gegen Rechts und andere NGOs über die Bundesregierung gekommen ist, man gesehen hat, wir kommen auch in so Fahrwasser, wo NGOs nicht mehr vertraut wird. Und das ist ein ganz starker Punkt, der Teil des autoritären Drehbuchs ist. Die AfD hat ja zum Beispiel als Größenfeind immer wieder die Amadeo-Antonio-Stiftung, weil sie ganz viel Rechtsextremismusarbeit machen. Und wenn man diese Punkte nimmt, plus Normalisierung der Debatte, Kulturkampf, wir reden über Wörter, über Sprache, über Macht, dann sind Menschen relativ schnell gewöhnt an das, was passiert. Und das ist so, dieser Gewöhnungseffekt führt dazu, dass wir weniger Schock empfinden. Ja. Und das führt dazu, dass wir akzeptieren, dass Autoritäre an die Macht kommen.
Das ist so die Shifting Baselines, heißt das, glaube ich, ne? Dass so diese Baseline immer Stück für Stück verschoben wird. Und dann guckt man irgendwie 40 Jahre zurück und denkt sich, aber es fühlt sich halt gar nicht so an, ne? Sondern dieser Sprung, es ist dann so mini klar und wir gewöhnen uns halt einfach an so viel, ne? Sowohl als Gesellschaft auch als Individuen, ne? Wenn ich so aufs Individuum gehe, wir gewöhnen uns an toxische Beziehungen, wir gewöhnen uns an Jobs, die uns unglücklich machen, wir gewöhnen uns an irgendwelche Abschieberhetorik und so weiter. Das ist so.
Genau. Dieser Gewöhnungseffekt ist super krass. Genau, wie du sagst, du kannst es auf ganz viel beziehen und darum ist diese Normalisierung und das ist das größte Kalkül von Rechtsextremen, dass wir so normalisiert sind von Sprache und allem, was sie sagen, dass wir, darum sagt man ja heute auch, dass die Mitte sich verschiebt, weil Menschen, die die AfD oder andere Rechtsextreme wählen, sagen heute, dass sie zur Mitte der Gesellschaft gehören, weil es kein Tabuthema mehr ist, weil es salonfähig geworden ist, so zu handeln und so zu agieren und weil sie es weltweit sehen, dass es in Ordnung ist. Und das ist einfach mit der spannendste Punkt, das aufzugreifen und der Zivilgesellschaft diesen Mut zu geben, diese Normalisierung nicht stattfinden zu lassen.
Du beschreibst in deinem Buch ja auch die Strategie Flood the Zone with Shit, meine Güte, ein Zungenbrecher, so im Alltag politischer Kommunikation. Was ist das und warum ist das so effektiv und so gefährlich? Weil es scheint mir auch Teil dieses Playbooks zu sein.
Ja. Das hat Steve Bannon gesagt, das ist der ehemalige Trump-Berater. Und das heißt einfach, dass die Leute so lange mit Scheiße beschmissen werden, dass sie es gar nicht mehr merken. Also das bedeutet, es passiert so viel auf einmal, dass Menschen abgelenkt werden. Heute gibt es eine News, die irgendwie hochkocht, am nächsten Tag die nächste und man weiß überhaupt nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Und so nimmt man Verwirrung, so ein bisschen man stiftet Verwirrung und man geht schneller voran. Eines meiner, also für einprägsam Beispiele war, als Trumps Inauguration war, also als er sein Amtseid gesprochen hat, letztes Jahr im Januar, da hat Elon Musk den Hitlergruß gezeigt. Ja. Alle haben über diesen Hitlergruß gesprochen. Mehr, genau. Und das ist, und während er das gemacht hat, hat Trump über 80 Dekrete unterzeichnet und ist aus ganz vielen Verträgen ausgetreten. Die Medien haben aber nur über diesen Hitlergruß gesprochen. Das ist genau das Kalkül dahinter. Elon Musk hat das wahrscheinlich nicht gemacht, weil er einfach ein bisschen plemplem ist und sich irgendwie so ein Machtgefühl hatte auf der Bühne, sondern das meiste, was Rechtsextreme machen, ist geskriptet. Das ist klar, irgendwer sagt ihnen, wenn du jetzt hier polarisierst auf der Bühne, dann wird der Fokus verschoben von dem, was wir eigentlich hinter der Bühne machen mit diesen Dekreten.
Hochstrategisch.
Und das ist ist total interessant. Und das haben wir in Deutschland. Letztes Jahr hat Alice Weidel, und den Satz kennen alle, da hat sie gesagt, dass die Windkrafträder Denkmäler der Schande sind und wir reißen sie nieder, hat sie auf dem Parteitag gesagt. Es war in der Presse, es war in der Tagesschau, war das die erste Meldung, und das ist genau das Gleiche. Wir waren alle so schockiert davon, dass wir uns überhaupt nicht die Frage gestellt haben, ob das überhaupt geht. Nein, es ging nur um die Außenwirkung und um das, was noch alles dahinter passiert. Wir werden einfach so viel zugeballert mit dem, dass wir das Gefühl von dem verlieren, was jetzt gerade wichtig ist, warum das passiert. Wir nehmen uns nicht zurück und stellen die Warum-Frage, sondern wir haben so ein Überforderungs- und so ein Ohnmachtgefühl einfach in dem Moment, dass wir uns davon abwenden. Und genau das wollen Rechtsextreme am Ende. Und das ist ganz schwierig. Deswegen brauchen wir immer wieder diese Erklärung, warum Sachen passieren. Ja. Warum machen sie das? Was passiert hinter dem Drehbuch? Denn dann haben wir auch diese Schockmomente nicht mehr und dieses Ohnmachtsgefühl nicht mehr, wenn sie wieder versuchen, uns einfach nur mit Scheiße zuzuschmeißen.
Okay. Ja, und das finde ich halt auch so, also einmal spannend, aber auch so wichtig daran, dass, also bei mir geht es dann so oft, ich sehe da irgendwas und verstehe es nicht und beschäftige mich dann damit und dann steht zum Beispiel in deinem Buch und dann denke ich so, ach so, und dann ergibt es halt alles so Sinn, ne? Und ja. Wie du auch sagst, du hast ja gerade gesagt, die spielen sehr mit diesem Ohnmachtsgefühl, aber irgendwie, es funktioniert ja auch, ne? Also ich fühle mich deutlich, sag mal, ohnmächtiger als noch vor 10 Jahren so, weil man wirklich das Gefühl hat, so, oh, ja, okay, und jetzt? Also was, so, ja. Was sollen wir denn tun? Kommen wir später nochmal zu. Aber genau, dieses mit Scheiße zu bewerfen, und diese krassen Ablenkungsmanöver, ne? Und man sieht es jetzt, also es gibt ja Stimmen, die sagen, Trump für diesen Krieg im Iran, um halt nochmal von Epstein ab, da versucht er seit Wochen und Monaten von abzulenken, ne? Oder die ganze Social-Media-Verbotsdebatte, jetzt auch im Beitrag im Deutschlandfunk gehört, hier in Deutschland oder auch weltweit, die Social-Media-Verbotsdebatte lenkt eigentlich von der Verantwortung der Social-Media-Plattform ab, ne? Dass sie da so, ja, diskutieren wir jetzt ein Verbot, was es höchstwahrscheinlich auch nie geben wird oder was sozusagen sehr, sehr groß ist, das überhaupt zu erreichen, versus sozusagen den nächsten Schritt zu gehen, der halt doable ist, und die Plattform in die Verantwortung mehr zu ziehen, so, ne? Und das geht mir dann auch immer so, okay, ja, interessant, ne? Daran habe ich dann noch gar nicht so, also das Warum hinter dem Warum nochmal zu hinterfragen, ne? Also was ist jetzt so das Bigger Picture dahinter?
Da fehlt uns ja auch oft die Zeit für.
Total. Einfach. Und auch das die Energie. Irgendwie so.
Genau, und auch die Energie, ja.
Es ist ja auch belastend, ne? Es ist ja auch belastend, es ist dann super nochmal belastend zu hinterfragen, und warum machen sie jetzt dies und das? Also ich wünsche mir einfach, die wären nicht da, aber es ist ja auch nicht.
Ja, das passiert leider nicht. Und genau. Das ist der Punkt, dass wo wir immer zu diesem, oder warum ich sage, dass ich da gerne drüber rede oder das Buch schreibe, weil mir geht's besser, seitdem ich das mache. Gefühl so ein bisschen weg ist, wenn man die Sachen versteht. Ja. Und ich glaube, dass deswegen auch viele Menschen Mut bekommen, wenn sie es lesen oder wenn wir drüber reden, weil es so viel einfacher dann ist und weil die auch einfach nur mit Wasser kochen und man das gut sehen kann und man auch die Gründe sieht. Wir wissen genau, wenn ökonomische Ungleichheit ansteigt, dann steigen autoritäre Bewegungen. Ja. Ja. Wir können das alles erklären. Wir können genau sagen, was Politik heute machen müsste, um das zu verhindern. Was bei mir dann eher einsetzt, ist, dass die das nicht tun.
Genau.
Und dass,
warum machen sie, wenn alle das wissen, wenn es so offensichtlich ist, warum wird es nicht getan?
Ja, weil sie selber über ihre eigene Macht nachdenken. Und Wissenschaftler sagen halt auch, Lernkurven sind begrenzt in Parteien. Und es ist ja alles klar. Und das ist eher der Punkt, der mich dann immer so ein bisschen zur Weißglut bringt. Und dann immer zu dem Punkt, okay, es muss die Zivilgesellschaft richten, weil die Politik sich zu langsam bewegt. Das ist einfach so.
Ja, absolut. Nun geht es ja hier bei uns speziell auch um Frauen. Wenn wir jetzt sagen, okay, die Demokratie kippt oder könnte kippen oder ist gerade dabei und was da alles auf uns einprasselt, wo siehst du denn besonders für uns Frauen oder auch mehrfach marginalisierte Personen, queere Leute, People of Color, mit Behinderung, Sexualorientierung, Identität und so weiter, wo siehst du denn da die größten Gefahren für uns in dieser ja. Entwicklung da? Also woran würden wir das im Alltag spüren? Das ist eine Frage, die ich mir oft auch selber stelle. So, ne? Angenommen, die AfD ist dann irgendwann an der Macht bei uns. Woran würde ich das jetzt sozusagen merken?
Dass Rechte eingeschränkt werden von ja. Menschen und dass vor allem Gruppen, die marginalisiert werden oder diskriminiert werden in dieser Gesellschaft, noch mehr eingeschränkt werden mhm. und noch eine größere Gefahr erleben. Und das finde ich so... Das sage ich auch immer zu sehr, also weil wenn ich, die meisten Menschen, die zu meinen Lesungen kommen, sind weiß.
Ja.
Und dann kommt immer der Punkt, was können wir jetzt tun? Und dann sage ich immer, Betroffene schützen. Weil die ersten Angriffspunkte werden nicht weiße Cis-Menschen ja. in Deutschland sein. Wir werden das alle merken, ja. Wenn eine autoritäre Regierung da ist. Aber natürlich gibt es unterschiedliche Ängste, die man haben kann und die auch Realität werden können. Es können einem Rechte weggenommen werden. Das sieht man ja in den USA, über ja. was alles gesprochen wird auch. Und dass sie natürlich nach einem Bild leben, das ein sehr rollenrückwärtsgewandtes, traditionelles Bild ist, wo nur eine Art von Familie reinpasst und wo auch die Bilder, die die AfD zeigt, dass man sieht, dass das blonde, weiße Menschen sind. Also wir kommen aus dieser nationalistischen Schiene und autoritäre Bewegungen und rechtsextreme Bewegungen, die spalten Menschen in Gruppen, wir gegen die und die sind immer die Fremden. Und dann gibt's natürlich noch die Eliten und die, die nichts machen in diesem Staat. Aber vor allem werden Feindbilder geschaffen, die immer was mit marginalisierten Gruppen zu tun haben. In den USA ist es super transfeindlich geworden. Ja. Ich habe mit ja. so vielen Magas gesprochen, die mir die krudesten Geschichten über Trans-Menschen erzählt haben oder über queere Menschen. Und diese Menschen werden angegriffen, weil sie nicht ins Bild passen und weil autoritäre Bewegungen immer Feindbilder brauchen. Sie brauchen Feindbilder, damit sich die anderen zu einer Gruppe zusammenschließen
ja.
können.
Ja.
Und dieses Gruppengefühl kann man am besten durch gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit hervorrufen, indem man sein Schicksal oder das, was man gerade erlebt, in die Hände oder den Grund für ein erlebtes Schicksal bei anderen Menschen sucht. Man braucht immer ein Feindbild. Das war schon immer so. Das sehen wir auch in der deutschen Geschichte so, dass das Feindbild früher jüdisch war zum Beispiel. Heute ist das Feindbild queer, Migrationshintergrund, ja. alles, was nicht in das traditionelle Rollenbild passt. Frauen, Ehe.
Sowieso.
Sowieso, genau. Also ja. Frauen gehören auch nach dem AfD-Wahlprogramm hinter den Herd. Kitas braucht man nicht. Und das kann, und diese ganze Tradwife-Logik, die ja. dahinter steckt, das ist ja alles kein Scherz.
Ja.
Und das ist sehr, sehr bedrohlich. Und ich habe in meinem Buch ganz oft in vielen Situationen an The Handmaid's Tale gedacht. Ich weiß nicht, ob du das Buch von Margaret Atwood, da gibt es ja auch die Serie von.
Ich kann sowas nicht ja lesen super. Und mir auch nicht anschauen, da schlafe ja. ich 10 Jahre nicht, aber ich weiß, worum es geht, ja.
Genau, es ist super dystopisch,
ja.
Aber in vielen Fällen,
irgendwie auch
es gibt
nicht.
Ja auch diese, genau, und in vielen Fällen auch nicht, ja. weil Frauen natürlich unterdrückt werden, damit Männer, die in autoritären Systemen meistens an der Macht sind, noch mehr Macht bekommen.
Ja.
Es gibt natürlich auch viele rechtsextreme Frauen, unfassbar spannendes Feld, sich das anzugucken, wie Frauen rechtsextrem werden und dann in ja. Führung kommen, wie Alice Weidel oder George
genau,
Meloni.
Das hast du in dem und ersten Buch auch sehr ausführlich
genau.
beschrieben. Und warum auch Frauen AfD wählen zum Beispiel. Ne? Und das
ja,
wiederum habe ich
genau.
dann für mein Buch auch.
Ja, Frauen können frauenfeindlich
ja,
sein.
Total.
Das ist einfach
ja,
so.
Ja.
Ne? Und Menschen mit Migrationshintergrund können rassistisch sein.
Ja.
Wir teilen uns alle in Gruppen auf, um uns mit einer anderen Gruppe identifizieren zu können.
Mhm.
Und das ist der größte Punkt. Und deswegen ist es gerade für marginalisierte Gruppen ganz, ganz schwer. Aber die AfD sucht auch bei diesen Gruppen Wähler und alle anderen auch, weil sie auch da über Identitätssuche geben. Weil sie es
mhm.
wissen, dass Menschen nach Identität suchen und sie ihnen eine bieten und dadurch eine andere Gruppe aber abspalten.
Und ich meine, wir sehen es ja auch in Deutschland an den Zahlen zur Gewalt gegen Frauen, zu Femiziden
ja.
und Co. Ne? Da habe ich
ja.
mich für mein Buch auch nochmal sehr stark mit beschäftigt. Und das sind auch alle Statistiken, da will man sich eigentlich nicht mit beschäftigen, aber trotzdem wichtig, sie halt zu kennen. So.
Ja.
Und die Zahl der gewalttätigen Übergriffe gegen Frauen, die explodiert. Man muss dazu sagen, das BKA erhebt diese Statistik noch, glaube ich, noch gar nicht so lang, oder es gibt diesen Bericht dazu noch gar nicht so lang, aber die Zahlen sind wirklich erschütternd, ne? Und es ist nicht, oh, es steigt um 3%, sondern es steigt um 54% und dann nochmal um 73%.
Ja.
Und ich habe mich da wirklich reingegraben in diese BKA-Berichte, weil mittlerweile zeigen die recht differenziert die Motivation dieser Übergriffe. Und 50% davon werden ganz klar einer rechten Gesinnung zugeordnet.
Frauenhass.
Frauenhass. Ja, einfach genau. Just because, so, ne? Und das ist, und also, daran finde ich, ne, wenn man sich jetzt fragt, ja, wie soll ich das irgendwie merken in meinem Alltag und so weiter, höchstwahrscheinlich auch daran, ne, dass einfach noch der Status von Frauen noch niedriger gesetzt wird, noch der Abstand zwischen Mann und Frau noch größer ist, sozusagen im Ansehen, in der Macht, in der Akzeptanz, im Respekt, und dass sowas einfach salonfähig wird, ne, weil ich, also auch das wird ja mitnormalisiert. Also es ist ja nicht nur irgendwelche rhetorischen Bilder oder irgendwelche Sprache, die mitnormalisiert wird, sondern es wird ja auch unser Verhalten mitnormalisiert. So, und dann irgendwann ist es dann halt die Gewalt gegen die eigene Frau oder Ex-Frau und so weiter, weil wir machen ja eh alle so, meine Güte, ne? Also dann wird das so salonfähig. Und das ist wirklich, abgesehen davon, dass ich mich frage, was mein Kind später in der Schule lernen wird. So, also, ne, das sind so wirklich große Themen und
total. Ja, und die AfD benutzt es trotzdem. Also sie benutzt es dann und macht natürlich aus daraus ein Feindbild und sagt, Frauen, ihr seid sicher, wenn wir Menschen abschieben. Also es sind nur die Menschen mit Migrationshintergrund, die euch das antun.
Obwohl und das ist total, statistisch also, gesehen immer der Ehemann ist.
Genau. Und das ist wirklich, also ich meine jetzt auch gerade neuester Fall, ne? Also es ist immer wieder, wir kommen immer wieder dahin zurück, die größte Gefahr einer jeden Frau ist ihr eigenes Zuhause. Ja. Und es ist statistisch bewiesen und trotzdem funktioniert die Geschichte bei Frauen, dass man ihnen sagt, du kannst nachts alleine nicht mehr rausgehen, weil der Mann mit Migrationshintergrund dein Leben gefährdet. Ja. Und das ist so krass, diese Geschichten verfangen, weil sie emotionalisieren. Sie machen eine emotionalisierte Debatte auf einem Thema, das wirklich ein Problem ist, anstatt es zu lösen. Und die Politik müsste das sehen und sagen, wir lösen das Problem. So, und das ist das Problem, wenn man nur mit Emotionen agiert, kriegt man die Menschen nicht zurück.
Ja, und ich frage mich gerade, vielleicht wollen viele Frauen das auch nicht so richtig wahrhaben oder irgendwie auch hören, so, ne? Und das meine ich jetzt gar nicht judging oder so, weil ich, also, ne, wie, ich glaube, wir haben alle so ein bisschen eine Idee davon, wie Manipulation funktioniert und wie toxische Beziehungen funktionieren. Und dann sage ich, jetzt ja Nein sagen können. Nein, hätte ich nicht. So, ne? Und dann ist vielleicht einfacher, dass sozusagen den ganzen Schmerz, diese Verzweiflung, diese Wut, diese Ohnmacht vielleicht dann eher nach draußen zu projizieren, außerhalb des Hauses, was eigentlich mein Problem ist. Es ist ja auch viel mit Scham behaftet und so weiter, ne? Also, wie jetzt Colleen Fernandes schon wieder in den Medien angegangen wird und Leute, ich kann es nicht mehr hören, ne? Wenn ich noch einen Kommentar darunter lese, wo irgendwas mit scheiß Unschuldsvermutung steht, dann, es ist wirklich, ja, okay, aber das Fass machen wir jetzt nicht auf
das Rant hier eine Stunde rum.
Aber wieder dieser Fälle, ne? Ja. Und auch da wieder so ein Schockmoment. Ja. Und klar ist das irgendwie shocking und gleichzeitig irgendwie halt auch so überhaupt gar nicht, weil wir kennen die Statistik. Nein. Also es ist ja, das passiert halt jeden Tag mehrfach. In Deutschland,
genau,
nebenan.
Es passiert jeden Tag mehrfach und Christian Ulm wird nicht der Letzte gewesen sein.
Nein.
Also das ist einfach so. Es wird
und da hängen ja auch noch viel
so
mehr
gehen.
Drin. Es ist jetzt nicht nur er, sondern also wer guckt sich diese Sachen denn an und wer, ne, hat denn da... Aber nicht alle Männer, nicht alle Männer. Das kann ich auch nicht mehr lesen.
Das ist auch sowas und da frage ich mich auch, also das ist natürlich ein ganz anderes Thema, aber diese Wut, also ich empfinde so eine starke Wut, gerade bei diesem Thema, wenn es um Frauen geht und vor allem, weil wir auch die Normalisierung daran sehen, wie Gewalt an Frauen auch als rechtsextremes Thema benutzt wird. Ich empfinde sehr viel Wut darauf und auch die Debatte rund um, wer sagt was und wer sagt nichts. Und dass wir dieses Thema eigentlich angehen müssten, damit auch Frauen verstehen, Rechtsextreme haben keine Lösung für sie. Also es ist ein Riesenthema, finde ich.
Ja, umso wichtiger, dass du diese Arbeit machst, dass es die Bücher gibt und dass natürlich auch andere darüber berichten. Geschichten, so wie ich, ja. Das ist jetzt sozusagen Thema, in Anführungsstrichen, außerhalb der Reihe, aber es ist einfach so wie, weil dann ist es halt auch wieder nicht außerhalb der Reihe. Weißt du, was ich meine? Also die Leute, ich höre jetzt einen Finanzpodcast, was hat es damit zu tun? Alles. Alles hat es damit. Alles. Es hat alles damit zu tun. So, 100% eigentlich.
Das stimmt.
Lass uns mal ein bisschen den Blick vielleicht nochmal nach vorne wenden.
Ja.
Was würdest du denn sagen, macht Demokratien aber resilient? Also das heißt, was können wir tun, um unsere Demokratie aktiv zu schützen? Also du hast schon gesagt, die Politik wird es wahrscheinlich nicht richten, die Zivilgesellschaft muss es richten, aber wie können wir das machen?
Das ist ein ganz tolles Thema, weil auch das alles schwarz auf weiß schon da liegt. Denn die Wissenschaft hat sich schon vor Jahren auf den Weg gemacht und es gibt extra ganz viel, also es gibt viele Wissenschaftler, die resiliente Demokratie machen und auch Politiker beraten, Anträge vorbereiten, wie man in Sachsen-Anhalt jetzt zum Beispiel vor der Wahl, wo es ja wahrscheinlich einen Ministerpräsidenten von der AfD geben könnte, wenn die Umfragewerte so bleiben, zu überlegt, was können wir jetzt für Stellschrauben drehen, damit ein AfD-Ministerpräsident zum Beispiel nicht einfach aus dem Medienstaatsvertrag austreten kann, nicht einfach ein AfD-Innenminister die Polizei umformen kann, so wie er möchte. Da gibt es so viel. Und diese Beispiele habe ich konkret in dem Buch auch aufgemacht. Und was wir machen können, ist natürlich die Politik vor uns hertreiben als Zivilgesellschaft. Ich glaube, das ist die wichtigste Aufgabe, die wir haben. Heraus aus dieser Gefährlichkeit der beruhigenden Selbsttäuschung. Die Demokratie können wir nur resilient machen, wenn wir die Mittel, die wir haben, auch wirklich dafür nutzen. Wir haben in Deutschland ganz oft das Gefühl, dass wir geschützt sind vom Grundgesetz und uns das alles nicht passieren kann, was in den USA, in Polen oder in Italien passiert. Es kann bei uns passieren. Wir sind nicht genug geschützt. Die AfD kann einfach auch hier die Demokratie von innen aushöhlen und Sachen umformen, aber wir haben die Möglichkeiten jetzt noch, weil wir eine Mehrheit sind im demokratischen Rahmen, das zu verhindern, die Gesetze umzugestalten. Es gibt leider viele Beispiele auch in meinem Buch, wo die Politik das nicht gemacht hat, weil sie dachte, sie braucht es nicht und dann doch hätte gebrauchen können. In Thüringen zum Beispiel, als Björn Höcke die Wahl gewonnen hat, da gab es ganz viele Anträge zu dieser Alterspräsidenten. Also Jürgen Treutler ist ja Alterspräsident geworden von der AfD. Das hätte man alles verhindern können. Und man hätte auch den Zug vor dem Verfassungsschutz verhindern können. Und das ist der Punkt, den wir haben. Wir können darüber reden. Wir können auf die Straße gehen. Wir können Politikern schreiben. Wir können die Politik vor uns hertreiben und uns herausholen selber aus dieser beruhigenden Selbsttäuschung und die Demokratie heute verteidigen. Wir können Menschen in Sachsen-Anhalt helfen bei der Wahl. Wir können uns engagieren. Wir können, wenn wir wollen, in eine Partei eintreten. Wir können bei einer NGO mitmachen. Aber wir haben ein unfassbar gutes Netzwerk in Deutschland an Ehrenamt und Engagement. Und das müssen wir jetzt mitnutzen, denn wir haben jetzt diese einmalige Chance, unsere Demokratie zu retten. Wir haben nur diese eine. Und es könnte bei der nächsten Bundestagswahl, wenn es so weitergeht, zu spät sein. Und das Problem daran ist, dass oft Menschen ja sagen, ach, die entzaubern sich schon, wenn sie in der Regierung sind. Nein, das tun sie nicht, sondern sie fangen an, die Demokratie auszuhöhlen. Ja. Und in Polen konnte man gut sehen, was passiert, wenn Rechtsextreme wieder abgewählt werden, eine demokratische Regierung an den Start geht und merkt, wir können das, was undemokratisch hier eigentlich abgeschafft worden ist, gar nicht demokratisch wieder reinstallieren. Und das ist auch ein großer Punkt, dass wir uns jetzt damit auch befassen müssen, wenn Sachen sich in Deutschland verändern, dann wird es schwer, sie wieder zurückzudrehen. Und es ist in der Geschichte immer die Zivilgesellschaft gewesen, die es entweder verhindert hat oder wieder gekippt hat. Das ist in Polen mein liebstes Beispiel gewesen, weil da war es die Zivilgesellschaft, die genau das gemacht hat. Und wir müssen genau das jetzt tun. Es gibt ganz viele konkrete Beispiele dazu, wie das geht, ob man sich engagiert, ob man über kommunale Themen mehr spricht, ob man in emotionalen Beziehungen weiter über Politik redet. Aber das ist sozusagen mein großer Mutappell, dass wir es wirklich in der Hand haben und zur Realität dazu gehört, dass sich die konservative Regierung, die wir gerade haben, nicht von ihrem Kurs wahrscheinlich abbringen lässt und weiter rechte Themen kopieren wird und nicht versteht, dass sie eigentlich Inhalte und Zukunftsvisionen teilen muss mit Menschen, damit Leute wieder Bock haben auf Zukunft. Und wenn die das nicht tun, dann muss es die Zivilgesellschaft machen.
Und da schließt sich auch nochmal der Kreis zum Thema Finanzen, ne? Denn Geld zu spenden zum Beispiel an NGOs oder an politische Parteien oder was auch immer, ist natürlich auch durchaus ein großer Hebel. Ne? Und ich war vor ein paar Monaten, ist mittlerweile her, war ich auf einem Spenden-Dinner, Spenden-Event, was Madame Money Penny auch gesponsert hat, mit Christina Lunz zusammen und mit Kampak zusammen. Und da waren, ich glaube, so 10, 11 NGOs, die meisten zum Thema Demokratieschutz, Gewalt gegen Frauen, Frauenhausorganisationen und so weiter. Und die standen alle da. Alle, jeder Einzelne. Und hat gesagt, uns werden die Gelder bereits gestrichen. Wir gehen sehr stark davon aus, dass sie uns gestrichen werden. Und wenn die AfD erstmal an der Macht ist, wird es uns nicht mehr geben. So, alle standen da vorne und haben eigentlich diese drei Sätze oder irgendeine Variation davon gesagt. Und da muss ich auch wirklich, also das war wieder so ein Schockmoment, wo man denkt, ich bin geschockt, aber irgendwie auch wieder nicht. Und wenn denen die Gelder gestrichen werden, dann muss das Geld halt von woanders sozusagen kommen. Ne? Und das ist ja auch so mein, ich sag mal, übergeordneter Appell. Ja, bei uns geht es natürlich auch viel darum, die eigene Rentenlücke zu schließen, die eigenen Finanzen selbst in die Hand zu nehmen, für sich selber zu sorgen, total. Aber gleichzeitig sehe ich auch gerade jetzt so eine große Verantwortung bei Menschen, ja, die vielleicht auch unsere Kunden sind oder auch bei mir, ja, also Menschen, Frauen, Männer wie Frauen mit Ressourcen. Ja, mit Zeit, mit Geld, mit irgendwie, ja, ich könnte noch 200 Euro mehr spenden, wenn ich wollte, ja, also wenn ich mir irgendwie einen Mantel weniger kaufe, das ist das, was es jetzt gerade braucht, so, und das, die Menschen mit Ressourcen, und da zähle ich mich total dazu, ja, diese Menschen mit Ressourcen, das sind diejenigen, die wir jetzt brauchen, um auch für die anderen einzustehen. So, der alleinerziehenden Frau da draußen mit irgendwie 2, 3 Kindern, die an der Altersarmutsgrenze irgendwie knapst, die hat halt keine Lobby. So, die hat einfach keine Lobby. Und ich finde, dass gerade wir, und das sehe ich nochmal so als on top Verantwortung, ja, wir haben die Verantwortung für uns selber, für unsere Familie und so weiter, aber auch die, die es können, die haben jetzt eine ganz große Verantwortung, wie ich finde, oder ich spüre zumindest die Verantwortung bei mir, und ich trage die irgendwie auch gerne, weil ich will, es ist ja auch, Verantwortung bedeutet ja auch wieder Macht, ne? Also wenn ich eine Verantwortung habe, dann kann ich etwas tun, dann kann ich etwas ändern, dann habe ich ja Stellschrauben. Jetzt gerade in dieser Phase diesen Unterschied einfach zu machen. Und deswegen macht es mich persönlich auch immer noch mal wütend, ja, wenn ich dann Menschen sehe, die sagen, ach ja, dieses Thema Finanzen, ach ja, ich weiß, ja, mache ich irgendwann mal und so weiter. Ne? So, ja, I get it. So, wenn du schon nicht für dich machst, ja, dann mach's wenigstens für andere, dann mach's wenigstens für, wenigstens in Anführungsstrichen für unsere Demokratie. Natürlich solltest du es auch für dich selber machen, aber wenn du noch eine zusätzliche Motivation brauchst, und das macht mich wirklich wütend, wenn dann Leute den Kopf ins Sand stecken und sagen, ah, ja, ich kann nicht gut mit Finanzen, ich bin nicht so gut in Mathe, pipapo, mit den ganzen, ja, ich weiß ja auch, wo es herkommt, ne, so die ganzen Glaubenssätzen und sich selber klein machen und dieses Thema zu vermeiden und so weiter. Ich weiß alles, wo es herkommt, aber wir sind halt nicht mehr 14 Jahre alt, sondern wir sind jetzt erwachsen, und unsere Aufgabe ist es, für uns selber, an uns selber zu arbeiten und uns selber aus der Scheiße rauszuziehen. Ja. Und die letzten Jahre war es ja nur das. Es war ja nur das. Ich musste ja nur für mich selber. Es war ja alles tutti und es ist alles die Kohle aus dem Arsch rausgekommen, ja. Rallye an den Börsen, überall. Hey, Champagnerparty. So, und jetzt läuft es halt nicht so. Und jetzt ist das, finde ich, nochmal, und deswegen habe ich jetzt zum Beispiel auch mein Buch geschrieben und auch in dieser Energie, alle fragen mich immer, was soll ich denn machen? Sag ich, krieg deine Finanzen auf die Reihe. So, das hilft uns eigentlich am meisten, ja. Niemand hilft es, wenn du arm bist oder wenn du dein Geld nur für Klamotten irgendwie rausprügelst oder für irgendwelche Nonsens, so, ne? Gerade jetzt, Geld ist einfach Macht, und Geld kann auch hier in diesem Kontext so einen riesigen Unterschied machen, ja. Und selbst wenn es nur in Anführungsstrichen 500 Euro sind, die dann mal an eine NGO fließen und dann vielleicht im nächsten Quartal nochmal mehr oder so, ne, oder nochmal das Gleiche. Das ist alles, es macht so einen riesen Unterschied. Und da sind wir, wie du sagst, ne, so die Zivilgesellschaft, wir werden es halt richten müssen. Und ich glaube auch, wir Frauen werden es richten müssen, weil wir am meisten zu verlieren haben. Die es das richten müssen, sind immer die Betroffenen, weil jemand anderes wird es doch nicht machen. So. Nein. Das ist fies. Das ist
sehr fies. Und es ist auch gefährlich, muss man auch total einfach dazu sagen.
Ja, und gleichzeitig haben wir aber irgendwie auch keine andere Wahl. So, und die betroffen sind, die. Und wie gesagt, wir sind betroffen, und eigentlich alle, die das hören, sind sehr privilegiert und haben durchaus die Mittel, da ihren Teil zu beizutragen. Ich glaube, jetzt ist wirklich allerhöchste Eisenbahn, sowohl die eigene Finanzen auf die Reihe zu kriegen, um ja dann auch, ne, Vermögen aufzubauen und so weiter, um dann mit diesem Geld weiterhin Gutes zu tun. Aber wir müssen es jetzt machen. Jetzt und nicht in, und auch nicht in 2, 3 oder 4 Jahren, sondern halt einfach jetzt so.
Ja. Das stimmt. Genau so Rant ist es. Ende. Das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht. Das hat mir sehr gut gefallen, dein Rant.
Nimm die, so das. Sally, noch eine letzte abschließende Frage. Was gibt dir persönlich denn Hoffnung in diesem ganzen Shitstorm, Never-Ending-Gefühl?
Ja, also persönlich Hoffnung gibt mir vor allem wirklich emotionale Beziehungen zu anderen Menschen, weil ich merke, wie viel man verändern kann, wenn man mit Menschen wieder diskutiert, andere Meinungen aushält und sich nicht davor scheut, seine eigene Meinung auch zu sagen. Mhm. Das gibt mir ganz viel, weil ich merke, dass das, was die Menschen bewegt und wir in so ein Reflexionsvermögen zurückkommen, das vielleicht viele lange nicht hatten. Und da versuche ich Menschen immer ganz viel Mut zu geben, das zu versuchen, das zu tun, wieder in diesen Austausch zu gehen. Ja. Und das bringt so viel und das gibt mir wirklich Mut, weil ich daran glaube, dass wir in Deutschland einfach sehr gut aufgestellt sind, was sowas angeht und wir das können und unsere Gesellschaft nicht so polarisiert ist, wie die Rechtsextremen uns das weismachen wollen. Das sind wir nicht. Wir sind gebildet, wir sind engagiert und wir können diese Demokratie wirklich verteidigen, wenn wir es wollen.
Und ich habe da auch in meinem Umfeld mal immer mal wieder so kleine Lichtblicke, ne, dass ich auch höre von anderen, die diese Gespräche auch führen, wie du sie auch ja irgendwie, oder du hast ja sogar auch in dem ersten Buch ja auch einen Leitfaden, ne, wie soll man mit Menschen mit dieser Gesinnung umgehen? Und ich, immer mal wieder kommt irgendwas so in mein Feed gespült, so bei LinkedIn oder auch so Geschichten aus meinem Umfeld, wo jemand diese Konversation geführt hat. Und die Person auf der Gegenseite, ich denke jetzt gerade an einen Bekannten in den USA, der schon ein paar Jahre da lebt und der sozusagen der einzige Trump-Hater in seiner ganzen Nachbarschaft ist. Und der aber so ein Gespräch geführt hat mit einer MAGA-Anhängerin, die wirklich der Überzeugung war, dass diese Morde von ICE, die auf offener Straße da Menschen erschossen haben, dass das alles Schauspieler waren und alles gestaged Wahnsinn. Und ja alles gar nicht echt und so. Ja. Und er hat es wohl wirklich geschafft, zumindest hat er es so beschrieben, mit so 2, 3 Fragen so, glaubst du wirklich, dass das nicht ICE war, sondern dass jetzt Menschen extra vor laufender Kamera getötet haben, um die Geschichte und so, ne? Ja. Und er hat es beschrieben, so mit jeder Frage hat er gemerkt, es bröckelt so ein bisschen. Und hinterher ist die Frau auch rausgegangen und meint so, danke für die andere Perspektive. Ne? Und manchmal ist das es ist das so dann gut. Schon.
Fragen
ne?
stellen, warum kommst du, wie kommst du darauf, was ist deine Quelle, glaubst du das?
Ja.
Super gut, weil Menschen anfangen zu denken und merken, dass sie irgendwas übernommen haben und nicht darüber nachgedacht haben. Das ist so wichtig.
Und an der Geschichte fand ich so krass, weil die hatte so eine extreme, wirklich ja sehr extreme Meinung, ein extremes Bild, was sie sich da aufgebaut hat, bei irgendwelchen Schauspielern, die andere auf der Straße erschießen, nur um XY. Und dass die dann, das war jetzt kein 2-Stunden-Gespräch, das war vielleicht so eine Viertelstunden Interaktion, ne? Wie schnell es dann doch gehen kann, dass sie zumindest nochmal drüber nachdenken und sagt, interessant, guter Punkt, danke fürs Gespräch. So, ne? Und das zeigt mir auch so, krass, die sind doch alle noch nicht so wirklich bis ins Tiefste überzeugt. Ne? Also da gibt es noch so einen Way Out. Und den müssen wir, glaube ich, finden, genau. Und
das wissen wir.
Ja. Liebe Sally, vielen, vielen Dank. Danke für deine Bücher. Danke ihr auch für das neueste Buch, Wenn der rechte Rand regiert. Lest es euch einfach alle durch, Leute. Auch das erste Buch, Warum Menschen AfD wählen. Ich finde es halt so wichtig. Ne? Wir diskutieren immer sonst im luftleeren Raum und man versteht irgendwie nicht, warum Leute das machen und was der nächste Schritt ist. Und du hast ja gesagt, eigentlich ist es total, also es ist halt aufgeschrieben. Also wir wissen, warum sie es machen. Wir wissen auch, was der nächste Schritt ist. Also sich damit zu beschäftigen, liegt, glaube ich, auch in der Verantwortung von uns allen und dann die entsprechenden Schlüsse zu ziehen. Also vielen, vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Ja, danke dir,
Sally. Es war richtig schön wieder mit dir.
Fand ich auch. Wir haben das Beste aus dem harten Thema, glaube ich, noch rausgeholt.
Ich glaube, die Leute gehen doch mit etwas Mut bestimmt.
Ich hoffe.
Auf jeden Fall.
Mut und Wut.
Das sind die beste Kombination. Gute Kombi.
Vielen, vielen Dank, liebe Sally. Und ich sag mal, bis bald.
Bis bald. Danke dir.